Podcast NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Der Ausnahmeroman Das Boot und der gleichnamige Film haben ihn endgültig berühmt gemacht. Lothar Günther Buchheim. Er war Wunderkind, Maler, Schriftsteller, Kriegsberichterstatter, Sammler. Am 6. Februar, also in einigen Tagen, wäre er 100 Jahre alt geworden. Wir gratulieren, schauen aber auch kritisch auf das Leben und Wirken von Lothar Günther Buchheim. Herzlich willkommen zur 3295. Sendung, sagt Dietrich Lehmann. Ein Mann wie ein Seebär, Vollbart, graue Haare, dazu eine Augenklappe. In den letzten Jahrzehnten seines Lebens nähert sich Lothar Günther Buchheim immer mehr denjenigen Charakteren an, die er in seinem berühmtesten Buch »Das Boot« beschrieben hat. Der Poltergeist, der Wüterich, der Despot, wie ihn sein Sohn nennt, kokettierte gern mit seinem Äußeren, das eigentlich so gar nicht zu seinem Wesen passte.
Was sollen denn die Leute gegen mich haben? Ich bin hübsch, nett, ja, lieblich anzusehen. Von Gemüt ein Lämpchen.
Geboren 1918 in Chemnitz, wächst Lothar Günther Buchheim zusammen mit seinem jüngeren Bruder Klaus in Sachsen auf.
Meine Mutter war Malerin. Wir lebten damals zwar in großbürgerlichen Verhältnissen, aber in sehr zerrütteten großbürgerlichen Verhältnissen.
Eine buchheimsche Untertreibung, wie Sohn Yves berichtet.
Das waren natürlich die ärmsten Verhältnisse, die damals im Hause Buchheim herrschten. Die Gerichtsvollzieher, die gingen Tag aus, Tag ein, im Hause Buchheim kam ins Haus und pfändeten. Und mein Vater versuchte schon als kleiner Junge Geld zu verdienen, um eben diese Dinge wieder herauszuholen und wieder nach Hause zu bringen oder auch Geld für seine Mutter oder auch für seinen Bruder zu haben.
Die Mutter als begnadete Malerin fördert ihren Lothar. Mit 12 hat er die erste Einzelausstellung, mit 14 die erste Monographie seiner Werke. Lothar Günther Buchheims Kindheit und Jugend ist geprägt von Rastlosigkeit.
Ich habe das traurige Los eines Wunderkindes tragen müssen. Also ich habe damals auch sehr viele Holzschnitte und Linolschnitte gemacht und sie auch verkauft. Und ich musste die Familie ernähren. Und jammervollerweise sind auch meine allerbesten frühen Arbeiten damals schon von Museen angekauft worden, so dass ich sie nicht mehr besitze. Ich würde glatt einen Picasso tauschen gegen eine gewisse frühe Arbeit von mir, wenn ich sie nur bekäme.
Buchheim ist auch schon früh schriftstellerisch tätig, schreibt als Teenager für Zeitungen, Zeitschriften und verfasst während der ersten Kriegsjahre ein Buch darüber, wie er mit dem Faltboot die Donau hinabpaddelte, unter dem Titel »Tage und Nächte steigen aus dem Strom«.
Gut wäre es gewesen, wenn ich gar nicht zurückgekommen wäre.
Im Zweiten Weltkrieg wird Buchheim Kriegsberichterstatter. Als talentierter Schriftsteller und Maler erscheint er geradezu prädestiniert dafür. Der Sachse Buchheim will unbedingt an die Westfront, und zwar zur Marine.
Die Sachsen hingen der Marine sehr an. Vielleicht hat es damit zu tun, ja, dass sie das Wasser eben nicht kannten. Ja, noch gar nicht wusste, wie es ihnen da gehen würde. Und Sachsen strebten aus der Enge ihrer sächsischen Heimat immer sehr hinaus und auch, wenn sie so wollen, auch immer etwas ins Extreme.
Lothar Günther Buchheims Sohn Yves kennt noch weitere, fast banal klingende Gründe, warum Buchheim Senior unbedingt nach Frankreich wollte.
Ja, die Westfront einerseits war natürlich das Abenteuer in Frankreich, war natürlich ein großer Reiz und das vor allen Dingen wusste er, es wird nicht so kalt werden und in Frankreich gibt es gutes Essen. Und das Meer, das hat ihn schon immer fasziniert, denn als junger Mann hat er nur die Donau wirklich kennengelernt, aber jetzt wollte er auch mal den Atlantik und das Meer kennenlernen.
Buchheim ist auf Schnellbooten unterwegs, später bei den U-Booten, schreibt vielbeachtete Artikel und Schilderungen der Marine im Zweiten Weltkrieg, versieht sie mit heldenhaften Zeichnungen und Fotografien. Dass er damit den Nazis gedient haben könnte, davon wollte er später nichts wissen.
Den Apparat habe ich unterlaufen. Ja, also das kann man von mir nicht behaupten. Also es wird sehr mühsam sein, von mir ein einziges Wort Narzissmus festzustellen. Ich meine, es ist insofern, kann man mir sagen, ich habe den Apparat bedient, als meine Texte tatsächlich gedruckt wurden. Das war merkwürdigerweise in den Redaktionsstuben sehr begehrt. Ja, und der Nazi-Kram gar nicht, nicht? Was wollten sie denn mit dem Gewäsch, was sie normalerweise kriegten?
Im Oktober 1941 schließlich kommt Lothar Günther Buchheim auf U96, auf das Boot, und startet von Zangnersee aus als sogenannter Badegast an Bord, also als zusätzliches Besatzungsmitglied. Was er während dieser Reise erlebt, fasst er bereits kurz danach für die NS-Presse zusammen, erzählt es aber nach dem Krieg noch einmal neu als Roman. Durch das Boot wird Lothar Günther Buchheim nicht nur in Deutschland, sondern rund um den Globus bekannt. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. Wie sehr für Lothar Günther Buchheim das Schreiben Bewältigung war, das Verarbeiten des Krieges und das, was der mit den Menschen gemacht hat, hat er in der Festung auf über 1000 Seiten erzählt und beschrieben. Erst recht viele Jahre zuvor in seinem Roman Das Boot. Diese Arbeit sollte sich über viele weitere Jahre hinziehen, über weitere Bücher und schließlich auch über einen Film, an dem Buchheim beteiligt war. Eher unwillig. Eher unglücklich auch, wie Jens Büchsenmann nachlesen konnte bei allem, was man über den Weg vom Buch zum Film weiß.
Lothar Günther Buchheim hatte den Film verrissen. Darüber wunderte sich keiner, der den streitbaren Autor kannte. Für ihn war der Krieg ein traumatisches Ereignis, namentlich der Seekrieg, den er pervers nannte, weil der keine Spuren hinterließ. Die Leichen, die Schiffe, U-Boote, die nie wieder auftauchten. Buchheim war bekanntlich als Kriegsberichterstatter auf U96 an Bord, machte später noch zwei Fahrten mit U309.
Wir haben Gast an Bord, Leutnant Werner, Marinekriegsberichter. Er will anständige deutsche Helden sehen. Also benehmt euch entsprechend.
Der psychisch gezeichnete Buchheim brauchte 20 Jahre, bis er seine Tagebuchaufzeichnung zum Roman verarbeiten konnte. Die Enge im Boot, die mangelnde Hygiene, die erzwungene monatelange Enthaltsamkeit. Der Roman ist voller Schilderung auch sexueller Probleme.
Beim Näherkommen sehe ich, dass allen über die heruntergeklappten Hosenlätze der strahlende Penis hängt. Die Reihe teilt sich und wir fahren durch ein pissendes Spalier. Sprengwagen nennen die das. Alles Leute von unserem Boot. Die anderen sind im Puff, sagt der Kommandant. Da ist heute sicher allerhand Betrieb.
Entsprechend skeptisch sah der Autor einer Verfilmung entgegen. Mit Hollywood-Studios überwarf sich Buchheim regelrecht und erst die Produzentenlegende Günther Rohrbach bekam den Zuschlag. Allerdings ließ er nicht Buchheim, sondern Wolfgang Petersen das Drehbuch schreiben. Buchheim distanziert sich und veröffentlicht ein eigenes Drehbuch unter dem Titel U96, zusammen mit Fotobänden über den U-Boot-Krieg. Nach der Fernsehfassung in der BBC und ein Jahr später in der ARD und der 5-Stunden-Fassung Director's Cut war Das Boot endgültig ein Welterfolg, der U-Boot-Film überhaupt. Dazu beigetragen hat sicher auch die Musik, komponiert vom Tatort-Titelmusikerfinder Klaus Doldinger.
Ich habe mir vorgestellt, dieses Boot, der Wolfgang Petersen hatte mir das sehr eindringlich suggeriert, wie das geheimnisvoll unterm Wasser wie ein lebendiges Wesen auf einen zukommt, ziemlich böse und dramatisch. Und dieser Auftauchgedanke, der hing bei mir im Kopf bereits drin und daraus ein größeres Werk halt gestaltet.
Jürgen Prochnow denkt heute noch gern an diese Dreharbeiten zurück, trotz anfänglicher Hindernisse.
Zu dieser Zeit war es halt so, dass er mir das Buch zu lesen gegeben hat und dann habe ich den Roman gelesen und ich weiß noch, ich war restlos begeistert von dem Buch und fassungslos am Schluss. Ich habe immer wieder zurückgeblättert. Der Wolfgang hatte also immer wohl die ganze Zeit mich im Hinterkopf für diese Rolle und er hat sich dann letzten Endes durchgesetzt und ja.
Wolfgang Petersen hat sich durchsetzen können, auch dank seines Gefühls für junge Talente wie Jan Fedder, Martin Semmelrogge und andere.
Die Besetzung, die zeigt, dass wir da nicht irgendwie von vornherein auf irgendeinen Markt schielen, sondern dass wir versucht haben, eben einen ganz deutschen Film, einen ganz originären deutschen Film zu machen. Es sind junge Gesichter, neue Schauspieler, neue junge Menschen, die man noch nicht gesehen hat. Das ist auch in Deutsch gedreht, nicht in Englisch. Und ich finde das eigentlich eine wichtige Sache für den deutschen Film, es so zu machen.
Petersen hat auch Herbert Grönemeyers Talent entdeckt.
Und dann gab es halt zum Beispiel eine Zeit, das weiß ich noch, dann musste es halt so Todesangst spielen. Jetzt spielen wir Todesangst, was ist das? Keine Ahnung, kein blassen Schimmer. Aber da spielt es jetzt nicht einen Tag, da spielt es zu 3 Wochen. Und da weiß ich wie von mir, dass ich zum Teil aufs Klo ging und geplärrt habe. Da kommst du in ein Stadium des Wahnsinns, wo dein Gehirn einfach nicht mehr kann.
Heinz Hönig war zu der Zeit schon erfahren. Er spielte den Funkmat und Sanitäter Hinrich, war sehr beeindruckt von den Umständen beim Dreh, der Location überhaupt und von Regisseur Petersen.
Das Team war so sensibel, sowas von genial. Wolfgang hat das sowas von toll gemacht. Ich werde es nie vergessen. Dann hörte ich nur noch ein leises Action.
Und für Jürgen Prochnow begann da eine Weltkarriere, die den Schauspieler bis heute zwischen Los Angeles und seiner Heimat Berlin pendeln lässt.
Film ist ja immer eine Teamarbeit und wir hatten also die großartigsten Leute eigentlich auf jedem Gebiet da, muss ich sagen. Und aus meiner Erfahrung im Rückblick, das gibt es ganz selten, dass das alles stimmt eigentlich. Und das war hier mal der Fall.
Schade nur, dass Autor Lothar Günther Buchheim sich zu Lebzeiten in dieses Team nicht einfügen mochte.
30 Jahre hat Lothar Günther Buchheim nach der legendären Fahrt von U96 gebraucht, um seine Erlebnisse als junger Kriegsberichterstatter im Atlantik zu Papier zu bringen. Das legendäre Buch »Das Boot«, von vornherein als Trilogie angelegt, die später mit dem Mammutwerk »Die Festung« über Buchheims Flucht bei Kriegsende von Frankreich zurück nach Deutschland ergänzt wird. Die Trilogie findet ihren Abschluss in »Der Abschied«, der letzten Reise, die Lothar Günther Buchheim mit dem Alten aus dem Boot gemacht hat, Jahrzehnte nach dem Krieg. Die Kriegserinnerungen Buchheims aber sind das Herzstück seines Schaffens als Romanschriftsteller. Buchheim stilisiert sich als entschiedenen Kriegsgegner.
Ich habe nie die Absicht gehabt, das zu vergessen. Das sind andere Leute, das sind diese merkwürdigen, komischen, morschen Veteranen, die das vergessen und verdrängen. Ich habe es nie vergessen wollen.
Das ist aber bestenfalls ein Teil der Geschichte. Yves Buchheim hat bei der Suche auf den Spuren seines Vaters unzählige kriegsverherrlichende Berichte gefunden. Schließlich war Buchheim Senior als sogenannter PK-Mann, als Teil einer Propagandakompanie, direkt Propagandaminister Josef Goebbels unterstellt.
Also die PK-Leute waren ausgebildete und gute Schriftsteller, Fotografen, Filmemacher und Fotografen. So, die dienten, und das war ganz verrückt zu dieser Zeit, dieser Kräfte bediente sich schon früh Hitler und seine Gefolgsleute, um in Wochenschauen oder auch in den Zeitungen, Magazinen den Krieg als eine tolle Sache und immer gewinnen zu verkaufen.
Zu Tode gesiegt heißt eine Dokumentation von Lothar Günther Buchheim nach dem Erscheinen des Romans Das Boot. Es ist eine sehr persönlich gehaltene Schilderung der Strapazen, der Widersprüche, des Leidens durch den U-Boot-Krieg.
Die grässlichste Form des Krieges überhaupt, der Seekrieg. Im Seekrieg haben die Gegner einen Feind gemeinsam, die See, the Grugel See. Am Ende wartet auf jeden Seemann die große Wassergarotte, gleich ob er vorher zerstückelt, zerfetzt, verbrüht, verbrannt oder auf irgendeine andere schreckliche Weise massakriert worden ist.
Buchheim stellt es als ein wichtiges Anliegen dar, die Schrecken des Seekriegs zu zeigen. Eines Krieges, der keine Ruinen kennt, der keine sichtbaren Spuren der Zerstörung hinterlässt.
Ich habe es selber erlebt, wie die See kalt und gleißend im Morgendämmern dalag, nachdem sie gerade erst ein Kameradenboot, das von einer Fliegerbombe voll getroffen worden war, verschlungen hatte. Damals wollte ich mit dem Kopf gegen die Stahlwand rennen, weil ich glaubte, meine Augen funktionierten nicht mehr. Es war unfassbar, wo eben noch die Kameraden zu sehen waren, war jetzt nichts als blanke See. Sie waren weg wie ein Augentuch, wie eine Fata Morgana, die sich aufgelöst hatte.
Rund 860 U-Boote hat die deutsche Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. 9 von 10 gingen verloren, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Von den 40.000 U-Boot-Fahrern starben mehr als 30.000. Zahlen, die in den Jubelberichten der Nazis nicht zur Sprache kamen. Dort wurde vor allem über die knapp 3000 versenkten Handelsschiffe und über die 180 zerstörten Kriegsschiffe berichtet. Der U-Boot-Krieg, von der Propaganda hochgejubelt, hat mehr als 60.000 Menschen das Leben gekostet. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wenn sich jemand in seinem Arbeitszimmer an seinem Schreibtisch fotografieren lässt, dann lässt das meist einen tiefen Blick in das Wesen des Fotografierten zu. Bilder, die Lothar Günther Buchheim in seinem Arbeitszimmer zeigen, lassen drumherum meist ein wildes Durcheinander erahnen. Als Buchheim beispielsweise anlässlich seines 80. Geburtstags eine Reporterin empfängt, Da steht auf seinem Schreibtisch eine chinesische Glocke, neben einer Unmenge von Papieren und ein altes künstliches Hüftgelenk. Sammelwut wäre wahrscheinlich eine Untertreibung.
Das einzige Auswahlkriterium, das es gibt, ist Qualität. Das ist das Einzige. Es gibt überhaupt nur ein Kriterium, immer wieder Qualität. Aber wir müssen jetzt unterscheiden, nicht zwischen Hochkunst und zwischen jener Kunst, die ich immer als die Wiesenpfade der Kunst bezeichne. Und da verlockt mich natürlich alles mögliche andere auch.
Vor allem aber sammelt Buchheim nach dem Zweiten Weltkrieg Kunst, moderne Kunst. Und das in großem Stil und mit dem ihm eigenen Selbstbewusstsein.
Ich habe ja etliche Bücher, die als Standardwerke gelten, über den deutschen Expressionismus geschrieben. Wenn ich rotzig sein will und anmaßen, kann ich ja sogar sagen, ich habe den deutschen Expressionismus erfunden.
Lovis Corinth, Karl Schmidt-Rottluff, Otto Dix, Emil Nolde, Max Pechstein, Kandinsky, Picasso. Lothar Günther Buchheim scheint zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um fast aus dem Nichts eine riesige Kunstsammlung zusammenzutragen.
Ich habe mir das alles gekauft. Und zwar, jetzt kommt ja der Witz, zu einem Zeitpunkt, als es quasi nichts gekostet hat. Es ist ein Phänomen, dass diese Dinge zum Markte gegangen sind, aber wirklich zum Markte gegangen sind wie Sauerbier und dass sie keiner haben wollte.
Darunter sind natürlich viele Werke, die bei den Nazis als entartete Kunst galten und die auch in den ersten Nachkriegsjahren noch kaum jemand haben wollte.
Damals wurden diese Ausstellungen frequentiert, auch von den Direktoren deutscher Museen. Da saßen sie nur alle, der ganze Verein. Und bei 300 Mark nahm aber keiner seine Flosse hoch. Und da habe ich damals einen solchen Zorn gekriegt, da waren noch andere Blätter von Dix, dass ich sie einfach gekauft habe, aus Wut gegen dieses Banausentum.
Aber das ist nur ein Teil der Geschichte, wie Yves Buchheim in einem neuen Buch über seinen Vater enthüllt. Anfang der 50er Jahre nämlich gründete Buchheim mit seiner Frau, der Mutter von Yves Buchheim, in Frankfurt eine Galerie. Über ihre Verbindungen in Frankreich kamen Werke französischer Künstler nach Deutschland, aber das Geschäft und Auktionen verliefen eher schleppend, so Yves Buchheim.
Parallel gab es schon damals auch Kontakte zu Gurlitt und der versorgte ihn auch mit Arbeiten auf Papier, die damals auch ausgestellt wurden, aber auch dafür gab es noch keinen großen Markt.
Gemeint ist Hildebrand Gurlitt, dessen Sohn Cornelius erst vor wenigen Jahren mit einer gigantischen und millionenschweren Sammlung an moderner Kunst Schlagzeilen machte. Gurlitt Senior hatte, nach allem, was bekannt ist, auch unter den Nazis moderne, sogenannte entartete Kunst gesammelt.
Anfang der 70er Jahre gab es natürlich auch zu Cornelius Gurlitt Kontakte von meinem Vater. Der wusste natürlich, dass er Schätze hortete und aber auch diese in die Schweiz verkaufte, regelmäßig, wenn er Geld brauchte. Und so kam es auch, dass ich dann auch mal mit meinem Vater zu Gurlitt fahren durfte und dass dort richtig gut eingekauft wurde und mein Vater stolz mit vielen Dingen nach Felderfing zu uns nach Hause kam.
Und noch einen zweiten Weg, der einen Blick auf die Anfänge der Sammlung Buchheim wirft, enthüllt sein Sohn Yves jetzt erstmals. Lothar Günther Buchheim konnte sich nach Kriegsende frei im bayerischen Felderfing bewegen, und zwar als von den Amerikanern eingesetzter Polizist. In Felderfing und Umgebung hatten die Nazis viele ehemalige jüdische Villen für sich reklamiert. Nach dem Krieg zogen dann Franzosen und schließlich Amerikaner ein.
Und als Polizeikommander hatte mein Vater ja auch einen Fahrbahnuntersatz, also sozusagen einen Jeep, konnte überall rumfahren. Und so kam es auch, dass er dann eben auch Zugang zu vielen Villen hatte. Und da gibt es dann auch ein Tagebuch oder andere Aufzeichnungen, wie mein Vater mit vielen Gegenständen aus den Häusern auf verschiedenen Villen kommt. Aber in diesen Villen gab es keine Expressionisten mehr, denn dort hatten vorher die Nazis gewohnt. Und die haben nun wirklich nichts mit der entarteten Kunst zu tun gehabt.
Sprich, zumindest die berühmten Expressionisten, die Buchheim sammelte, stammen nicht aus diesen Villen. Das Hamburger Hafenkonzert zum 100. Geburtstag von Lothar Günther Buchheim. Für sein Buch »Das Boot und die Schilderungen an Bord von U96« wird Buchheim von verschiedenen Seiten kritisiert.
Am allerschlimmsten natürlich von den alten Veteranen. Es gibt ja keine größere Schinderei als das Dasein eines Schriftstellers.
Es geht dabei zunächst nicht nur um Details, die Buchheim vielleicht anders als andere Beteiligte erinnerte.
Vielfach ging es Kritikern am Boot auch um Grundsätzliches, so Buchams Sohn Yves.
Natürlich wurde er immer wieder als Nestbeschmutzer beschimpft. Auch das manchmal vielleicht mit Recht. Es gibt da so zum Beispiel einen Satz, der liegt gerade vor mir hier, den damals der Korvettenkapitän Dr. Herbert Sohler, das war der Chef auch der 7. U-Boot-Flottille in Sanaa-Seer, am 20.12.1973 an ihn schrieb. Ferner, dass Sie dem Buch eine bestimmte Tendenz geben wollten, eine Tendenz, die im Gegensatz zu Ihrem damaligen Verhalten steht und auch den Eindruck, den ich aufgrund unseres längeren Zusammenseins von Ihnen gewann. Ich bedauere das außerordentlich.
Heißt im Klartext, damals warst du ein Teil von uns, jetzt willst du, Buchheim, nichts mehr davon wissen.
Aber du warst doch ein strenger oder ein strammer Nazimann im Rang eines Leutnants und PK-Manns. Also da wurde er schon immer wieder heftig angegriffen.
Aber was ist dran an der Kritik im Detail? Klar ist, seine Erfahrungen, die Buchheim im Roman Das Boot bündelt, basieren auf zwei Fahrten. Einmal auf der echten, der Feindfahrt mit U-96 und dann auf einer weiteren, als er bei Kriegsende nach der Landung der Alliierten zunächst ein Stück auf dem Seeweg mit einem U-Boot flüchtet. Einige ehemalige Besatzungsmitglieder fühlen sich persönlich diffamiert, besonders angesichts der zahlreichen obszönen Dialoge in Buch und Film, häufig in Fäkalsprache und sexistisch. Und von der Nähe Buchheims zum Alten während der Reise, die Buchheim selbst so beschreibt, will niemand etwas mitbekommen haben. Wie es tatsächlich an Bord des Bootes zugegangen ist, darüber hat der leitende Ingenieur Friedrich Grade Tagebuch geführt. Im Film wird er von Klaus Wennemann gespielt. Die privaten Tagebücher Friedrich Grades zeigen, anders als in Film und Buch, eine Stimmung, die äußerst distanziert gegenüber den Nazis ist, zumindest unter den Offizieren. Regelmäßig werden mit Duldung des Alten britische, amerikanische oder russische Feindsender gehört. Nach dem Krieg berichtet Grade, Buchheim sei kein Nazi gewesen, trotz der heldenhaften Berichte, die er selbst verfasst hat, trotz der heroischen Zeichnungen, die auf Ausstellungen von ihm zu sehen waren. Buchheim habe sich immer wieder lustig gemacht über die braunen Horden, so der L.I., der leitende Ingenieur an Bord von U-96. Fachliche Fehler versuchen zwei ehemalige U-Boot-Kommandanten aus dem Zweiten Weltkrieg in einem eigens verfassten Buch nachzuweisen. Das alles aber schmälert nicht den Wert des Romans »Das Boot«, meint versöhnlich Lothar Günther Buchheims Sohn Yves, der ansonsten hart mit seinem Vater ins Gericht geht.
Also ich meine, an einer Geschichte, die wirklich stattgefunden hat und die natürlich dramatisch verlaufen ist, daraus also einen Roman zu schreiben und so viel Vorstellungskraft zu entwickeln, das ist doch einmalig. Es gab sicher ganz viele andere U-Boot-Fahrer und Kommandanten, die irre Geschichten oder vielleicht noch wahnsinnigere Geschichten erlebt haben. Aber die waren eben nicht fähig, das auf Papier zu bringen. Und das war eben die Stärke auch meines Vaters, der sich auch während dem Krieg sehr viele Aufzeichnungen gemacht hat. Und immer wieder auch in allen Nazi-Zeitungen und Illustrierten publiziert hat. Und da war natürlich auch ein Fundus an Texten vorhanden.
Der Alte. So nennt Lothar Günther Buchheim den Kommandanten des Bootes U-96 kurz und knapp und mit einer gewissen Bewunderung. Im Erfolgsfilm »Das Boot« spielt Jürgen Proch nur den Alten.
Gemütlich hier, ne? Keine Post, kein Telefon, schön durchlüftetes Boot, hübsche Holzverkleidung.
Im wahren Leben hieß der Alte Heinrich Lehmann-Willenbruck, geboren 1911 in Bremen. Lehmann-Willenbruck ging bereits vor der Machtübernahme der Nazis 1931 zur Reichsmarine und wurde während des Krieges zu einem der U-Boot-Kommandanten, die besonders angesehen waren, nicht zuletzt, weil er zahlreiche alliierte Schiffe versenkte, so Yves Buchheim.
Also der alte Lehmann-Willenbruck hatte natürlich irgendwie auch so eine Art Vaterfigur für ihn angenommen ihm hatte er auch praktisch sein Leben zu verdanken oder das Überleben durch die Besonnenheit und durch diese Sturheit auch von Lehmann-Willenbruck, der sich von nichts aus der Ruhe bringen lassen konnte, dem war er natürlich sehr ergeben.
Lehmann-Willenbruck überlebt den Zweiten Weltkrieg. Mit Buchheim bleibt er über Jahrzehnte eng verbunden.
Und auch wie er das Boot geschrieben hat und die Festung, Lehmann-Willenbruck wurde ja auch immer als eine ganz besondere Persönlichkeit dargestellt und hat ihn natürlich auch sehr geehrt, den Alten. Und deswegen hat er auch immer an den Büchern mitgearbeitet, denn das war doch für ihn, er war immer ein Star unter den Kommandanten.
Aber, was Lothar Günther Buchheim in seinen Romanen ausblendet, ihn und Heinrich Lehmann-Willenbruck, also den Alten, verbindet viel mehr. Buchheim hatte sich nämlich in Frankreich verliebt, in die Tochter einer Kaffeebesitzerin,
die er in seinen Romanen nur als Simone beschreibt. In Wirklichkeit heißt sie Geneviève Milliton und arbeitet auch für die Résistance, also für den französischen Widerstand. Sie ist die Mutter von Lothar Günther Buchheims Sohn Yves.
Wie weit mein Vater von den Aktivitäten meiner Mutter wusste, das ist nie ganz klar geworden. Meine Mutter sagte zwar immer, er wusste sehr genau Bescheid. Er hat sogar Resistance-Leute einmal mit seinem Auto an einen ganz bestimmten Ort gefahren, wo halt die Liebe so hinfällt.
Eine Liebe, die Buchheim Senior aber auf ganz ungewöhnliche Weise mit dem Alten aus dem Boot verband, so schildert es Yves. Beide teilten sich danach zeitweise die Geliebte.
Das ging dann mal eine Zeit lang, wo das ist ja auch eine ganz komische Geschichte, die kenne ich natürlich nur von meiner Mutter, die schreibt mein Vater nicht so genau. Aber wenn mein Vater wieder irgendwo in Berlin rumreiste oder in Feldafing oder auch in Leipzig, der war ja immer mit irgendetwas beschäftigt, dann hat sich dann der Alte, der Lehmann Willenbrock, schon sehr fürsorglich um meine Mutter gekümmert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg fährt Heinrich Lehmann Willenbrock wieder zur See, gelangt auf abenteuerlichen Wegen nach Südamerika, führt das Kommando auf einem Frachtschiff, heiratet in Argentinien, wo auch seine zwei Söhne geboren werden. Zurück in Deutschland wird er 1969 Kapitän auf der Otto Hahn, dem einzigen deutschen atombetriebenen Schiff. Die Verantwortlichen wollen einen erfahrenen Seemann, der furchtlos und gleichzeitig besonnen ist. Lothar Günther Buchheim geht als Passagier an Bord, beschreibt seine Erlebnisse in dem Roman Der Abschied.
Ziemlich alt geworden ist der Alte jetzt, gegerbt und gekerbt, weißhaarig jetzt. Er erscheint mir noch eine Spur schwerblütiger als früher. Der Seemann, wie er im Buche steht, einsilbig, tiefsinnig, mit einem Anflug von Verstuertheit, manchmal ein bisschen tüttelig unbeholfen.
Buchheim fährt mit dem Alten als Kapitän des Atomschiffs Otto Hahn von Europa nach Südafrika. Beide erzählen sich während der Fahrt ihre Leben, wie unterschiedlich sie mit der neuen Zeit zurechtgekommen sind. Der Abschied, erschienen im Jahr 2000, ist eine Art Bilanz seines Lebens, die Buchheim in Romanform zieht. Der Abschied vom Alten, von Heinrich Lehmann Willenbrock, ist betont unprätentiös am Schluss des Buches, als sich Buchheim in Südafrika verabschiedet.
»Also, dann mach's mal gut«, sagt der Alte. »Du auch, viel Glück.« Ich sehe, wie der Alte, ohne sich umzublicken, zum Schiff zurückstiefelt. In diesem Augenblick weiß ich, dass ich den Alten nie wiedersehen werde.
Als diese Zeilen erscheinen, ist der Alte, also Heinrich Lehmann Willenbrock, schon fast 15 Jahre tot. Er starb 1986 in Bremen. Was Lothar Günther Buchheim nicht erzählt, einige Zeit zuvor hat der Alte ihm die Freundschaft gekündigt, hat sich mit Buchheim überworfen, so Yves Buchheim.
Der Alte, der kam dann auch nicht mehr so ganz zurecht mit den vielen Zoten oder wie mein Vater auch die U-Boots-Flottille oder die U-Boote-Kommandanten oder auch die U-Boot-Fahrer dargestellt hat. Ihm wurde das dann auch irgendwann mal zu viel.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wie elektrisiert waren die Studiobosse in Hollywood, als sie vom Erfolg des Buchheim-Bestsellers Das Boot hörten und dem Bietergefecht schließlich unterlagen. Elektrisierend aber war das ganze Genre. U-Boot-Filme, Menschen auf engstem Raum, die ins Unbekannte vorstoßen, in gefährlicher Tiefe, die sich anschleichen an den Feind. Was für ein Stoff und auch technisch was für eine Herausforderung. Jens Büchsenmann war überrascht, wie viele Produktionen sich dieser Herausforderung gestellt haben und wie unterschiedlich spannend, komisch und sogar grotesk die Filme dann geworden sind.
Der U-Boot-Film, das ist für viele immer noch Wolfgang Petersens Kinofilm. Dabei gab es etliche, die viel früher liefen, die den Mythos Unterseeboot beflügelt haben, als Bühne für dramatische Vorstöße in unbekannte Welten, für die das Kino immer schon die besten Spezialeffekte hatte.
Es geht also um das Ungeheuer.
Ja, darum geht es. Und ich muss Ihnen auch sagen, der Kapitän hat so seine eigene Auffassung über Meeresungeheuer. Sie verstehen mich.
Der französische Autor Jules Verne hatte schon 1869 die technische Entwicklung des Unterseebootes vorweggenommen. Sein Roman 20.000 Meilen unter dem Meer machte Kapitän Nemo zum Mythos, über dessen Boot Nautilus erstmals im Jahr 1907 das Kinopublikum staunte, in dem knapp 10 Minuten kurzen Stummfilm von Kinopionier Georges Méliès. Ein Dutzend weiterer Filme folgte. Die Faszination für den mysteriösen Captain Nemo ist ungebrochen. Eine Art Bond, James Bond, unter Wasser.
My name is Nemo. Captain Nemo.
Bemerkenswert häufig aber ist der stählerne enge Rumpf eines U-Bootes auch Bühne für Komödien. Unternehmen Petticoat, ein früher Hollywood-Blockbuster von Blake Edwards, dem unbestrittenen Meister des Genres.
Sir, der Seetiger war als Kriegsschiff geplant und verdient einen besseren Nachruf als Stapellauf 1940, versenkt 1941. Das ist, als ob Sie ein hübsches Mädchen als Jungfrau beerdigen.
Cary Grant als Weltkriegskommandant, der versucht, sein altes U-Boot Sea Tiger zu retten. Dumm nur, dass der notorische Schürzenjäger Tony Curtis mit an Bord ist.
Na fein, machen wir einen Kompromiss. Wissen Sie was? Ich nehme die untere Hälfte. Und Sie schlafen im Oberteil, falls Sie es nicht vorziehen, doch noch.
Nein, ich bin zufrieden mit der Jacke.
Und? Was kann ich Ihnen sonst noch geben?
Platz ist in der kleinsten Koje. Das wurde im Film eine fantastische Reise auf die Spitze getrieben. Ja, sogar, der Karlauer darf erlaubt sein, auf die Spritze gezogen.
Phase 1 beginnt mit der Verkleinerung eines Unterseebootes, in dem sich alle unsere Leute und Grant befinden. Dann injizieren wir das Boot in die Halsschlagader.
Und wie weit wird es verkleinert?
Bis zur Größe einer Mikrobe.
Derart geschrumpft schwimmt das Ärzteteam an ein Blutgerinnsel im Kopf eines in den Westen übergelaufenen Spions. Die absurd anmutende Geschichte war 1966 ein Riesenerfolg im Kino.
Nach der Operation fahren wir über das venöse System wieder zurück. Wir fahren hier entlang und erreichen schließlich den Bereich des Halsansatzes, verstehen Sie? Genau hier holt man uns wieder raus.
Künstlerisch war das Unterseeboot im Kino aber noch keinesfalls ausgereizt. Der deutsche Grafiker Heinz Edelmann hatte die Zeichnungen für den Trickfilm Yellow Submarine geliefert, die Beatles quietschbunt im Stil der 60er Jahre. Zugleich galten im Kino weiterhin die Gesetze des Kalten Krieges. In dem Film Jagd auf Rote Oktober wurden die alten Feindbilder beschworen. Sean Connery als Kommandant eines russischen Atom-U-Bootes.
Passieren jetzt Thors Zwillinge, Kapitän.
Gut, Sie können mit Ihrem Anlauf beginnen. Rufen Sie mich, wenn Sie zur ersten Kursänderung kommen.
Ja, Kapitän.
Ein immer noch spannender Film, der mit der Ungewissheit spielt, ob der Russe die Amerikaner angreifen oder doch überlaufen will.
Ach, die Russen finden das U-Boot sowieso, bevor wir in seine Nähe kommen.
U-Boote taugten immer schon und immer noch für Kriegsfilme. U-571 aus dem Jahr 2000, K-19 Showdown in der Tiefe 2002. Die Faszination ist also ungebrochen bis heute. Seit kurzem wird die Fortsetzung von Petersens Das Boot gedreht als Serie fürs Bezahlfernsehen.
Wohin mit der vielen Kunst, wohin mit der Sammlung? Lothar Günther Buchheim macht sich vergleichsweise früh Gedanken darüber, wie er seine Kunstschätze zusammenhalten und der Öffentlichkeit zugänglich machen kann.
Wenn man Buch nach Buch schreibt über den deutschen Expressionismus, da hat man dann doch Angst, dass man abkratzt und die Dinge sind nicht geregelt.
Seine Expressionisten sind bei vielen Museen gern gesehen. Buchheim wird umworben, bekommt in Duisburg beispielsweise die Ehrendoktorwürde. Aber Buchheim will seine Sammlung nur als Ganzes abgeben, mit der Volkskunst, mit Trödel, wie etwa den mehr als 100 gläsernen Briefbeschwerern. Das alles sieht Buchheim als Einheit, will sich nicht nur von seinen Gemälden trennen. Das ganze Konvolut aber wiederum wollen die Museen nicht und Buchheim poltert.
Ich finde die Museen so saudumm. Ja, überall sind da Konservatoren am Berge und studierte Leute. Dumm, dumm, dumm. Kunst entsteht nicht im luftleeren Raum.
Der Plan, an seinem Wohnort Feldafing ein eigenes Museum zu bauen, scheitert. Auf den ersten Blick an einem Bürgerentscheid, bei dem sich eine Mehrheit gegen das Museum ausspricht. Aber sicher auch zu einem großen Teil an Buchheim selbst, der bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegen seine Nachbarn in Feldafing poltert und wütet, sie öffentlich beschimpft.
Hier gibt es eine Menge Leute, die noch ganz und gar narzisstisch verseucht sind. Das ist nun mal so. Und für die ist Kunst halt ein röhrender Hirsch vor der Abendröte, nicht? Und den Leuten können sie sagen, und das haben sie nicht, das haben die auch hier zum Ausdruck gebracht und haben uns das ins Haus geschickt. Nicht einmal anonym, und haben uns geschrieben, die Expressionisten sind alle Verbrecher aus. Es gibt hier Psychopathen und Gulliratten, gegen die sie nicht ankommen.
Am Ende entsteht das Museum Buchheim ein paar Kilometer weiter am Starnberger See in Bernried. 2001 wird es eröffnet. Und typisch Buchheim, der Sammler, schimpft auch über den neu errichteten luftigen Bau am Seeufer, der an ein Schiff erinnern soll.
Aber, mein Museum ist es nicht. Das hätte ich selber zeichnen müssen, das hätte ich selber entwerfen und einen Statiker zur Hilfe nehmen müssen. Ich habe mit einem Architekten zu tun gehabt, dessen Arroganz und Negligence sich durchaus die Waage halten.
Immerhin, Lothar Günther Buchheim ist noch einige Zeit Direktor des Museums, das er so eigentlich als Bau nicht mag. Die letzten Jahre aber waren nicht gut für den Künstler, Sammler, Despoten, sagt sein Sohn Yves, mit dem sich Buchheim Senior im Laufe der Jahre auch überworfen hat.
Er war ja sehr gesundheitlich immer sehr angeschlagen, sei es durch einen Herzschrittmacher, den er brauchte, sei es durch schwere Zuckerkrankheit, sei es durch das verlorene Auge, sei es durch Altersgebrechlichkeit. Das hing auch alles damit zusammen, dass er ja eine sehr schlechte Lebenshygiene hatte. Und er war, das darf man nicht vergessen, manisch-depressiv. Also die vielen letzten Jahre, da hat er eigentlich mehr vegetiert.
2007, mit 89 Jahren, stirbt Lothar Günther Buchheim. Trotz aller Streitereien, trotz der vielen Kritik, die er ausgelöst hat, nach außen hin gibt er sich im Reinen.
Ich weiß keinen, dem ich Abbitte lassen müsste. Ich habe nie einen Menschen mutwillig angegriffen. Es war immer Revanche.
Das war die 3295. Sendung des Hamburger Hafenkonzertes zum 100. Geburtstag von Lothar Günther Buchheim. Das Buch Künstler, Sammler, Despot, das Leben meines Vaters von Yves Buchheim, aus dem viele Details für diese Sendung stammen, ist gerade im Heine Verlag erschienen. Und es wirft ein völlig neues Bild auf das Leben des Ausnahmemenschen Buchheim.
Also der Vater, der würde sich die Kugel geben. Wahrscheinlich, wenn er das Buch lesen würde und vor allen Dingen, wenn er seine kompromittierenden Fotos sehen würde, da würde er sich im Grabe umdrehen. Das kann er nicht, weil er ja in der Urne ist. Also da kann er sich also im Grabe nicht umdrehen. Aber er hat immer versucht, ja nur seine eigene Wahrheit darzustellen. Eine andere Wahrheit gab es nicht.
Was Sie in der kommenden Woche hier erwartet, das verrät Ihnen jetzt mein Kollege Jan Wulff.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Wohl kaum ein anderes Getränk ist so eng verbunden mit der Seefahrt. Einst auf Schiffen getrunken und viel besungen.
Es trinken die Matrosen von allen Spirituosen am liebsten rum. Aus Jamaika.
Im Hamburger Hafenkonzert sind wir in der Rumstadt Flensburg zu Gast. Wir erzählen Ihnen, wie Rum hergestellt wird und wir besuchen ein Rum-Tasting in der Speicherstadt. Kommenden Sonntag morgens ab 6 und den Montagabend drauf ab 20 Uhr mit Petra Vollquarzen.
Tschüss für diese Woche, sagt Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.